You don't make up for your sins in the church. You do it at home. The rest is bullshit, and you know it.
Thank you so much. Now would you please just drink your fucking milk and shut the fuck up?
Come on, let's go out. Nobody goes to the bathroom.
Just when I thought I was out, they pulled me back in.
Herzlich willkommen zur 76. Folge von Cap vs. App, dem Film-Podcast. Heute mit den Filmen Candyman aus diesem Jahr von Nia DaCosta und Touch of Evil von 1958, gedreht von Orson Welles. Hallo Iskender.
Einen wunderschönen. Na, wie läuft's? Wir haben heute eigentlich so eine verspätete Halloween-Folge, könnte man sagen. Ne? Wirkt auf jeden Fall so.
Es reimt sich vieles bei diesen beiden Filmen.
Realhorror könnte man doch nennen, ne? Oder die Tragik des Lebens.
Realhorror, da gehe ich mit. Tragik des Lebens ist ein bisschen zu weit gefasst, obwohl diese zwei Filme auf jeden Fall dazugehören. So umfassend sind sie nicht. Sie beschäftigen sich mit konzentrierten Themen und Problemlagen.
Oh, ich glaube, darüber müssen wir debattieren, weil ich finde, bei Touch of Evil ist es allgemeingültiger, als es vielleicht jetzt so den Eindruck erwecken könnte. Aber dazu kommen
wir nehmen sehr viel vor. Ja.
Ja, genau. Richtig. Wir darin kommen wir im zweiten Teil dieses Podcasts. Kommen wir dann mal ganz zu pragmatischen Punkten. Wie läuft bei dir da drüben?
Ja, ganz gut. Es ist die letzte Woche des Semesters für mich. Ich habe dieses Mal erstaunlicherweise weniger zu tun als sonst. Es ist fast alles, was ich zu benoten habe, benotet. Ich kann mich eigentlich entspannt auf die Winterpause vorbereiten und mit meiner Dissertation anfangen.
Kommst du mit so viel Freiheit und mit so viel Relaxten eigentlich klar oder ist das ungewohnt?
Sehr ungewohnt. Es ist so ein bisschen, als hätte man so eine Feder genommen und sehr lange so zugedrückt und plötzlich ist sie befreit und springt und ich weiß nicht, wohin mit mir. Vielleicht kaufe ich mir eine Flasche Wein, wer weiß.
Oh, gutes Thema, weil ich heute eh keinen trinke.
Ach ja?
Gestern war die Raw wieder mal, also diese Naturweinmesse.
Mm.
Das eine war die Pflicht, das andere ist dann die Kür gewesen, noch eine Probe von Juraweinen. So ein Supperclub eingeladen und da durfte ich dabei sein. Und da wir heute auch am Montag aufnehmen, wo ja generell mal ein antialkoholischer ist, habe ich mir antialkoholische oder alkoholfreie Biere besorgt.
Okay.
So Craft-Biere. Unter anderem ein Pale Ale von Schoppes Roter Bär. Ein Riedenburger alkoholfrei Urdinkel und Dolden Null. Das sind also Craft-Bier-artige Sachen. Ein IPA mit fast ohne Alkohol, auch von Riedenburger.
Dolden Null. Fast ohne Alkohol, sagst du?
Ja, die sind ja immer so unter 0,5. Ne? Das ist ja diese gesetzesartige Textpassage, die notwendig ist. Ne? Mhm. Also alkoholfrei in dem Sinne geht kaum. Auch alkoholfreier Wein hat immer unter 0,5%. Das ist ungefähr so, wie wenn du einen gegorenen Apfelsaft trinkst. Oder wir kennen es auch aus Russland mit Kwas. So ein Malzbierartiges Getränk, was das ist. Das dürfen schon Kinder trinken.
Vor allem, wenn man von den Monastere den Kwas trinkt, kann man schon einen härteren empfinden.
Und von den ganzen Garagenbrauereien, die es in russischen Datschen gibt, mal ganz abgesehen, ne? Also, gehen wir auf die offiziellen Sachen. Kommen wir auch ganz offiziell mal hier zum Candyman von 2021 stehen. Den Horrorfilm von Nia DaCosta. Wirkt wie ein Sequel eigentlich des ersten Candymans, ne? Aus 92.
Ist es ja auch. Also,
wurde es als Sequel so gerahmt? Das habe ich.
Nee, also jetzt nicht mit dem großen Zweier oder irgendwie sowas, aber ich meine, es treten ja Figuren aus dem ersten auf und die Handlung des ersten Filmes ist gesetzt. Es ist kein Remake in dem Sinne oder eine Neuerfindung des Originals, sondern es schließt ziemlich nahtlos an den Mythos aus dem ersten Film an.
Beziehungsweise vielleicht hatte ich deshalb auch so ein bisschen damit, weil es hat sich ja nichts geändert innerhalb dieser 30 Jahre, was zwischen diesen beiden Filmen ist. Fangen wir mal vorne an. Wir haben wieder mal eine Gentrifizierung durch aufstrebende KünstlerInnen innerhalb dieses Stadtteils Cabrini Green in Chicago, wo eben im ersten schon der Candyman sein Unwesen trieb. Und Anthony McCoy heißt da, gespielt von Jaya Abdul-Mateen, ist ein Künstler und der will sich diesem Mythos Candyman handhabbar machen. Und zwar ist das der, dass wenn man fünfmal Candyman sagt, während man in sein eigenes Spiegelbild schaut, dass man dann vom Candyman abgeschlachtet wird.
Ja.
Ja, dieser Urban Myth, dem gehen so einige der Millennials da zum Teil nach und begegnen dem Candyman, um es mal so zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mehr zu diesem Film Film sagen kann.
Ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass McCoy sich langsam durch seinen, seinen Kontakt mit Candyman verwandelt. Dass diese Beschäftigung mit Candyman für ihn ja persönliche, künstlerische und auch polizeiliche Konsequenzen mit sich zieht.
Ja, und auch körperliche, also ganz eindeutig auch physische.
Ja, also wir haben hier einen Body-Horror-Film auch. Ich glaube, ich musste kein Mal wegschauen, aber es war schon an der Obergrenze in gewissen Sachen. Vor allem, was so Haut und verdorbene Haut angeht, das ist für mich immer so. Also wie für dich war's das Auge, als wir Possessor geschaut haben? Oder die Zähne?
Ich muss ganz ehrlich sein, bin bei ein paar mehr anatomischen Teilen zarter beseitigt als du, würde ich sagen. Es gab zwei Momente, wo ich in diesem Film weggucken musste. Du hast diese Hautsache angesagt und dann gibt es noch eine andere Geschichte mit Gliedmaßen. Gliedmaßen spielen ja generell eine wichtige Rolle hier beim Candyman.
Ja. Wie stehst du eigentlich zum ersten Candyman-Film? Weil das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich zeige das gerne und oft, wenn sich die Gelegenheit anbietet, weil ich finde, dass der Film eine tolle Atmosphäre hat, coole Kameraarbeit und auch vor allem in Sachen Sound wirklich interessant ist, vor allem bei Philip Glass. Ich gehe hier vom, ist das 92er? Philip Glass war der Komponist auch für den Film und es kommt sehr vieles zusammen. Es ist auch ein Film, der von Graduate Students, die eine Dissertation schreiben, handelt. Für mich auf jeden Fall sehr ja, aktuell.
Virginia Madsen spielt ja da auch die Helen Lyle, auf die hier auch wieder Bezug genommen wird, ne? Mhm. Und ich habe keine richtige Phantom-Meinung zu dem Film. Ich finde, das, was du gesagt hast, der hatte so viele raue Enden und raue Kanten. Das finde ich ganz spannend. Passt aber auch ein bisschen in die Zeit. Anfang der 90er Jahre, dieser Horrorfilm hatte dort eben auch die Möglichkeit, so aussehen zu dürfen. Mhm. Also was, glaube ich, dann das Positive ist, dass der Candyman aus den 92er Jahren ein Film seiner Zeit ist, genauso wie der Candyman, nennen wir ihn jetzt mal Nummer 2 von 2021, ein Film seiner Zeit ist. Ne? Das ist so unfassbar präzise und perfekt gefilmt. Also auch dieses Spiegelverkehrte, ne? was wir dort sehen, ist ja dann eine Erweiterung dieses Bewusstseins, was ja das mit dem Spiegel zu tun hat. Das ist atmosphärisch so brillant an vielen Punkten und dass die Kamera eben nicht so rough ist, sondern dass die Kamerafahrten so perfekt moderiert sind, ist halt auch ein Kind seiner Zeit.
Die Kamerafahrten im ersten Candyman sind auch ähnlich präzise und hier ist auch auf interessante Weise spiegelverkehrt gefilmt worden. Also diese Kamerafahrt, die du erwähnst vom Anfang des Filmes, vielleicht sollten wir das auch ein bisschen beschreiben. Das ist aus der Froschperspektive gefilmt und zeigt die in Wolken gehüllten Silhouetten oder Fassaden von Wolkenkratzern.
Chicago Skyline, aber nicht als Skyline, sondern mit einer absoluten Untersicht, beziehungsweise es ist eine Fallbeilsicht, ne, von unten. Also das ist ja nicht nur Frosch irgendwie nach oben schauend, sondern wirklich den Himmel schauend und damit so ein Klappsound eigentlich fast schon, ne? So ein mystischer Elektrosound drunter gepackt.
Ja, und im ersten Candyman haben wir natürlich aus der Vogelperspektive eine Kamerafahrt, die auch Chicagos, vor allem den Loop, die Autobahn um die Innenstadt von Chicagos zeigt, aber auch den Campus des University of Illinois Chicago. Also der Film hat eine gewisse Architektur und ja urbane topografische Dispositiv, der hier angedeutet wird, aber vielleicht in Richtung anderer Probleme sich bewegt beziehungsweise einen anderen Fokus legt, weil es hier auch um die Kunstwelt geht. Das hat so den Effekt, dass dieses ja architektonische teilweise überlagert wird durch die Besprechung von Kunst. Und das sind natürlich verwandte Probleme, weil die Gentrifizierung mit einhergeht und auch Thema der beiden Filme ist, aber vor allem diesen Filmes, weil ja Cabrini Green auch so nicht mehr existiert. Das war ein sogenanntes Project. Es ist staatliche Behausung gewesen, dass in einen Slum verfallen ist durch diverse Gründe, aber vor allem aufgrund von strukturellem Rassismus diese Zustände erreicht hat. Das Ganze ist irgendwann abgerissen worden. Wir sehen in diesem Film eigentlich nur die Ruinen von diesem Cabrini Green. Und ich weiß auch gar nicht so, ob das so existiert, weil ich die Vermutung habe, dass das alles schon überbaut worden ist, eben mit der Art von Luxuswohnung, wie wir es im Film sehen.
Ja, der Fakt, dass das im Film so gezeigt wird, als dass es immer noch, also dass diese Ruinen da immer noch stehen, hat ja darüber hinaus ja noch eine gesellschaftliche Implikation. Ne? Aber Lass uns nochmal das angehen mit dieser Kunstwelt und dieser Gentrifikation. Das ist ja generell, also Jordan Peele hat hier das Drehbuch mitgeschrieben und ist in der Produktion maßgeblich mitbeteiligt. Also den Regisseur von Get Out und Us, den wir mit Us auch schon besprochen haben hier. Ja. Oder der kam immer wieder vor, weil er eines dieser furiosen Beispiele ist von ja zeitgenössischem Kino, was wir beide extrem gut finden auch, ne?
Ja.
Diese Beschäftigung ja eben, genau mit dieser Identifizierung, spielt ja in all diesen Filmen. Und Nia Da Costa ist hier die Regisseurin, ist ihr erster Langfilm auch, ne?
Ja.
Glaube ich. Geht hier diese gleichen Themen an. Sie findet ganz gute Balance, weil ich finde, im Gegensatz zu Get Out und Us ist Candyman wirklich auch ein Horrorfilm. Ich finde, die anderen beiden Filme haben aufgrund ihrer sozialen oder gesellschaftlichen Beschäftigung oder Relevanz fast schon satirischen oder horrorsatirischen Charakter, während hier wirklich auch aufgrund dieses enormen Body-Horrors, den du schon angesprochen hast, dieser Horrorkomplex werthaltig dargestellt wird für mich. Ne?
Und dieser Film ist, also die besten Momente für mich in diesem Film resultieren direkt aus den Genre-Elementen, vor allem des Horrors. Also diese brachialen Momente der Gewalt und des Exzesses sind für mich die Momente, wo dieser Film funktioniert und wirklich kurzzeitig auflebt. Ich finde das Finale wirklich beeindruckend, obwohl ich da gewisse, also hier ist das Problem. Ich glaube, wir reden ein bisschen um den heißen Brei herum. Der Film ist in manchen Momenten einfach zu schematisch. Es ist fast eine filmische Illustrierung oder Illustration und funktioniert so als Film in vielen Momenten einfach nicht, weil versucht wird eben sehr schematisch die Probleme von Rassismus in Amerika aufzuarbeiten. Da Costa schafft es, in gewissen Momenten aus diesem Schematischen auszubrechen. Und das gelingt ihr wirklich im Finale, wo diese zwei Elemente zusammenkommen und sie doch einen, eben durch Exzess einen Ausweg findet, der künstlerisch und emotional wertvoll ist, auf eine Art und Weise, wie das im gesamten Film nicht immer der Fall ist.
Ja, es ist eine sehr offenkundige und aber knallharte Metapher, die hier aufgemacht wird. Ne? Klar, das ist ein direkter und schonungsloser Zugang. Das ist auch immer aber ein sehr pointierter Blutexzess, den sie hier angeht. Ne? Also ich glaube, wenn man es jetzt runterbricht, es sind 5, 6 Szenen, die wirklich hardcore sind. Und für mich die beeindruckendste stilistische Entscheidung, die sie getroffen hat, war, ich weiß nicht, ob man das spoilern kann, weil ehrlich gesagt, wer den Trailer gesehen hat, weiß generell ungefähr, wo wer stirbt. Also der Trailer zu diesem Film hat enorm viel vorausgenommen. Es gibt einmal, wird eine Entscheidung getroffen, wo ja sonst im Horror immer draufgezoomt wird. Da wird ganz, ganz weit weggezoomt. Und das fand ich so stilistisch erfrischend. Das habe ich nicht erwartet. Das ist eine gute filigrane Verknüpfung eigentlich auch von eben auch Kameraoperationen, um dann diesen Horror zu präsentieren. Und sie hat auch mehrere Schattierungen davon. Wenn wir jetzt nochmal auf die Endsequenz gehen, da man denkt, das geht nicht weiter, dann kommt der nächste Schwenker, ne? Und dann kommt der nächste, die nächste Ebene wird erreicht. Das hört ja gar nicht mehr auf zu summen, um das mal so zusammenzufassen und zu brummen, ne? Dort. Das ist,
Um kurz einfach nur die Kritiken anzusprechen, die ich habe. Ich will das nicht allzu lang machen, aber es gibt einfach Sachen, die nicht wirklich dazu passen. Also hier ist das Problem auch die Beziehung zwischen den Hauptfiguren, zwischen Anthony und seiner Freundin, die sehr provokativ Brianna genannt worden ist im Film. Also wie die erschossene Schwarzamerikanerin von vorletztem Jahr, Breonna Taylor. Auf jeden Fall diese Beziehung zwischen McCoy und Breonna, die funktioniert für mich nicht. Das ist einfach zu flach, es wird zu viel hängen gelassen und die Chemie zwischen den beiden passt einfach nicht. Und es gab Momente, wo ich mir einfach gewünscht hätte, dass wir bei den Nebenfiguren geblieben wären. Und da ist vor allem der Schauspieler, der den Bruder von Brianna spielt, zu erwähnen.
Troy, meinst du?
Troy, genau. Mhm. Nathan Stewart Jarrett heißt der. Britischer Schauspieler, der bei Skins, glaube ich, seinen Durchbruch hatte. Der war super. Mir war jede Szene mit ihm zu kurz und jede Szene, wo er nicht drin war, habe ich mir gewünscht, dass er in der Szene wäre, weil er einfach so dynamisch und mitreißend ist und schauspielerisch einfach viel mehr drauf hat, als Yahya Abdul-Mateen zumindest in diesem Film gezeigt hat. Ich kenne ihn eigentlich nicht so gut. Vielleicht ist er geht er in anderen Rollen auf, aber da war irgendwas nicht ganz richtig. Dann andere Elemente, wo zum Beispiel auch der Suizid des Vaters von Brianna und Troy thematisiert wird. Ich meine, da war klar für mich, was intendiert war, nämlich, dass man versucht hat, oder dass DeCoster versucht hat, so die generationalen Traumata, die aus der Polizeigewalt und dem überall hier vorhandenen Rassismus sind, dass diese Traumata von Generation zu Generation weitergegeben werden. Das ist alles klar, aber es hat sich dann irgendwann angefühlt, als wäre das ein Anhängsel oder nicht richtig eingefädelt in die eigentliche Handlung.
Ja, nachvollziehbar. Der Mythos Candyman, dem wird sich ja genähert durch eine Animation, durch Papierschnitt,
ja,
und durch so Licht- und Schattenschnitt. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Ich habe die irgendwie sogar jetzt für mich mental total rausgenommen gehabt. Ich fand das innerhalb des Films zum einen irgendwie einen ganz interessanten Aspekt, zum anderen aber auch so einen etwas ambivalenten, weil der hat dann einen innerhalb des Schauens doch immer wieder krass rausgezogen, finde ich.
Ja. Und
man hat hier versucht, so diese zwei Ebenen relativ direkt miteinander zu verknüpfen. Und das muss nicht immer gelingen. Das zeigt sich vor allem im Endcredit, ne? Wenn dann Polizeigewalt und Staatsgewalt gezeigt wird, aber dieser abstrakten Ebene dieser Animation und dieser Schnittanimation, das hat dann wieder noch diese Schärfe von der Vorsequenz total rausgenommen.
Ja.
Weil eigentlich hätte es da stoppen müssen. Dann hätte man darüber die ganze Zeit nachdenken können, was da gerade passiert ist da im Cabrini Green in den Ruinen da. Konnte man da nicht, weil man dann wieder wirklich so vollgeworfen wurde mit sehr schöner und sehr interessanter und auch zum Teil mutiger Animation, aber irgendwie deplatzierter Animation.
Ja.
Und wir beide lieben ja Animation, ne? Das ist ja der Punkt. Wir lieben ja eigentlich, wenn sowas passiert, aber
ja, und auch der Versuch, experimentell zu arbeiten, das ist etwas, ja, was wir meistens loben. Und ich denke, dass diese Remediatisierung der Problematik und der Themen dieses Filmes in dieses Schattentheater hätte funktioniert, wenn es einfach ein bisschen gekappt worden wäre und, wie du richtig sagst, doch nicht am Ende nochmal aufgetreten wäre beziehungsweise wieder eingesetzt worden wäre.
Aber alles in allem von uns beiden klare Sehempfehlung, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Kommen wir zu einem anderen Schattentheater, und zwar das von Orson Welles.
Touch of Evil. Oh, shit. Ich muss das jetzt zusammenfassen, ne?
So viel ist das doch gar nicht.
Nee, also wir haben den Drogenbeauftragten der mexikanischen Regierung, Miguel Vargas, gespielt von Charlton Heston, der an der Grenze zu Amerika mit seiner amerikanischen Braut Janet Leigh feiern ihre Flitterwochen eigentlich in dieser Grenzregion. Und werden dort ja Zeugen eines Mordes, der mit einer Autobombe verübt wird. Vargas wird in der Fahndung dieses Mordes verwickelt. Polizist eigentlich. Und der in der Fahndung beauftragte Amerikaner auf der anderen Seite der Grenze ist der US-amerikanische Polizei-Captain Quinlan, gespielt von Orson Welles. Zwischen Vargas und Welles entwickelt sich ein Duell. Sie sind genaue Gegenteil voneinander, wo Vargas weltlich und professionell und elegant ist, ist Quinlan grotesk, psychopathisch und rassistisch. Er ist in gewisser Weise so das Schattenbild des typischen Wildwest-Sheriffs. Sie steuern auf eine tödliche Konfrontation zu.
Es gibt so zwei Fälle, die ineinander laufen. Da gibt es dann auf einmal so ein Netz, was so gesponnen wird. Eigentlich nur dadurch, dass diese Autobombe gezündet wird. Diese Schnelligkeit der Exposition, also wir reden nicht nur von den 3,5 Minuten dieser einen Kamerafahrt, die es am Anfang des Filmes gibt. Ich rede von der ganzen Exposition, die aber sehr kurz ist, in der so viel passiert. Das ist so bahnbrechend schnell und pointiert einfach. Das lässt dann immer wieder so, ja, so fassungslos zurück. Wie auch einfach diese Grenzstadt Les Robles innerhalb dieser ersten Nacht ja auch so eine Art selber Protagonist wird, ne, mit diesen ganzen, diesen Schatten, mit diesen Leuchtreklamen, die so blinken, mit diesen Arkaden, diesen verramschen Straßen, die wir da haben. Das entwickelt sich so, als ob es außerhalb dieser Dunkelheit nichts gibt, außer Les Robles. Und immer wieder, wenn man diesen Film so anmacht, merkt man, dass diese Welt einen wirklich reinzieht innerhalb auch diesen zeitlosen Film, weil so viele ästhetische und dramaturgische Entscheidungen getroffen wurden in diesem Film, die ihn wirklich so besonders macht. Und da müssen wir jetzt mal auf eine Besonderheit eingehen, auf die wir sehr selten eingehen, auf eine Fassung. Weil ich habe dich ja auch nochmal gefragt, bevor wir aufgenommen haben, welche Fassung wir jetzt besprechen, weil es gibt von diesem Film 4 Fassungen, könnte man es nennen. Es gibt die Fassung, die veröffentlicht wurde von Universal. Die ist so Mitte 90 Minuten lang. Dann gibt es, man könnte es Director's Cut nennen. Den Director's Cut hat halt Orson Welles nicht gemacht, aber es basiert eben auf einem 58-seitigen Memorandum, was er an das Studio geschickt hat, weil er seinen Film zerschnitten gesehen hat. Der ist 111 Minuten lang. Entweder hast du den Film in der Academy-Format, also 1,37:1 oder in der, ja, Breitband halt, ne? 1,85. Und das heißt, wir haben jetzt beide die 1,85:1 Director's Cut Version gesehen, die am nächsten dran sein soll, oder da wird am meisten Rechnung getragen, dem Rough Cut, den eigentlich Orson Welles im Kopf gehabt hat, als er diesen Film gemacht hat.
No.
Also auf den beziehen wir uns, nicht auf dieses zerstückelte, verkürzte und mit nachgeschossenen Szenen, wo Orson Welles nicht mal in der Nähe war der Kamera. Darauf beziehen wir uns nicht.
Ja, und du sprichst hier etwas an, nämlich auch die, wie kann man das sagen? Ich meine, das klingt immer so circa 1960 Auteur-Theorie, wenn ich das sage, aber ich finde, dass man hier also die großen Motive von Welles Karriere und seiner Arbeit als Regisseur hier wieder sieht und eben das ist wirklich eine Meisterleistung, sowohl filmisch als auch schauspielerisch, was uns hier gibt. Und auch, ja, eben in dieser Thematik, es ist ja im Titel Touch of Evil. Das ist eine Welt, die durch und durch von dem Bösen durchgestaltet und strukturiert ist. Quinlan ist so das paradigmatische Beispiel dafür, auch die Personifizierung gewissermaßen. Und ich finde es interessant, dass dieser Film, er wird immer zu den Noirs dazugerechnet, aber eigentlich ist Noir als Filmgenre komplett vorbei, als Welles diesen Film macht. Also konservativ datiert würde ich sagen, dass dieses Genre der Film Noir 55 mit, wie heißt der Film nochmal? Der Film, der mit der Zündung der Atombombe endet. Aber egal, hier wird diese Welt des Film Noirs wieder aufgelebt und Welles gibt dem Ganzen seine eigene Handschrift und schafft etwas, was wirklich beiträgt und etwas Neues zu sagen hat in diesem Genre, was ja schon datiert ist.
Ja, ich habe mich gerade gefragt, konnte Orson Welles je was anderes machen als Filme zwischen den Stühlen? Für mich ist das ja die Quintessenz eigentlich seines Oeuvres, ne? Dass er eigentlich entweder immer eigentlich zu früh kam oder dann für die klassische Lesung zu spät auf eine Art und Weise, ne? Also dieser Film legt Zeugnis darüber ab, dass Orson Welles sich eigentlich nur mit Orson Welles beschäftigt und einfach dann sowas macht wie Touch of Evil. Und das, was er als Hank Quinlan hier draufbringt, ja, dieses riesige, unförmige Wrack, was er ist, ne, der humpelt, einen Krückstock braucht, weil er mal eine Kugel abgefangen hat für seinen besten Freund, der mit ihm zusammen da die Ermittlungen macht. Der Alkoholiker war, der jetzt sich anscheinend mit Candy Bars hier, mit so Süßigkeiten zu einem riesigen Wal entwickelt hat. Also diese Figur eben des Heavies, die wir auch sehr oft haben im Film Noir, ne, wird hier auf einmal auf eine eigene Empore gestellt und ist dann wirklich so in seiner gesamten, ja sagen wir mal, negativen Pracht dargestellt als tragische Figur. Auch wirklich.
Naja, er ist und, ja auch ein schwarzes Loch gewissermaßen. Also hat seine eigene Gravitationskraft, die einfach alles in seinen Bahnen reißt.
Ja, er endet ja in dem Sinne auch auf die Weise, wie es dann sich für einen Wrack auch gehört, ne? Also so als Müllhaufen der Welt im Wasser schwimmen. Ja, das ist, dieser Film ist allgemeingültiger, als man denkt, weil wenn dann Marlene Dietrich eben als die Wahrsagerin, ne, sagt, what does it matter what you say about people? Es ist so ein Wahnsinnssatz, da kriegt man so Gänsehaut und kommt fast der Angstschweiß auf eine Art, ne? Weil das ist so tief dunkel, was uns da filmisch erzählt wird, ne? Genau. Also die menschliche Tragödie zusammengefasst innerhalb dieses einen Satzes und geht sie von dannen innerhalb dieser Ölförderpumpen und Türme da.
Verschwindet ins Dunkle.
Wow.
Ist auch eine der letzten Rollen von Marlene Dietrich gewesen und sie lässt eigentlich ihre ersten Filmerfolge wieder aufleben, also die unter Josef von Sternberg, weil die Rolle, also das ist auch der Wrack dieser Person aus dem Blauen Engel und Morocco und den vier oder fünf anderen, die sie mit von Sternberg gemacht hat. Also auch ein Film, der über das Altern nachdenkt, über die Korruption, die sich einnistet in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft auch. Und das, ich finde es interessant, dass du gesagt hast, es sind universelle Themen oder menschliche Themen, aber du hast recht gehabt, als du gesagt hast, dass dieses Los Robles ein Mikrokosmos ist. Es wirkt so, als existierte eigentlich nichts anderes als diese Grenze. Die Figuren befinden sich alle in Grenzsituationen. Ob das jetzt nun im Drogenrausch ist von Janet Leigh, auch wundervoll gefilmte Szenen, wo mit Schatten gearbeitet, also mit Licht und Schatten gearbeitet wird, mit verschiedenen Kamera-Angles und auch die Kamerabewegungen. Das ist, also du hast ja die Anfangssequenz erwähnt, da ist es wirklich sichtbar, da wird nicht geschnitten, es ist eine sehr lange, sehr komplexe Kamerafahrt. Aber auch die Kamerabewegungen in anderen Szenen, wo das eher subtil ist, sind wirklich mit einfach Feingefühl gemacht und zeugt von Professionalität und ja, einer künstlerischen Vision.
Ja, und wir haben da gesagt, wie gigantisch groß eben auch Quinlan wirkt in dem Film, diese überdehnten Weitwinkeluntersichten von ihm haben. Also ja, dieses überdimensionierte, und wo du gerade nochmal die Anfangssequenz angesprochen hast, wie oft auch diese Kamera aus magischen Gründen in die Höhe geht und dann aber wieder sofort nach unten geht. Diese, in dem Sinne, Transparenz darüber, dass hier etwas technisch passiert, das finde ich auch einfach so bemerkenswert an diesem Film. Und wie er es auch einfach schafft, dass es keine Brüche gibt innerhalb dieses doch sehr dynamischen Geflechts, was er uns hier auf die Leinwand bringt, das ist, ja, das ist halt Meisterhand. Da freue ich mich auch ehrlich gesagt, den nochmal zu schauen. Ich werde mit meiner Freundin den nochmal schauen. Dann in der 1,37er Academy-Version, weil ich habe nochmal gerade ein bisschen rumgeschaltet gehabt. Ich hab nämlich beide Versionen in so einer Blu-ray Special Edition. Das macht große Unterschiede. Ob du die jetzt in so einem, ja, nennen wir es mal 4:3 Format hast, wo einfach die Welt ein bisschen kompletter wirkt und oben und unten geht es vor allem. Also das ist wirklich bei dem 1:8,5er, wie wir es jetzt beide geguckt haben, fehlt oben und unten was. Mhm. Also links und rechts ist es, da geht die Welt nicht weiter, aber oben und unten. Ich habe das in so 3-4 Vergleichsshots die Version gewechselt und geguckt, wo hier abgeschnitten ist. Das ist ein Spielfeld auch für uns, diesen Mikrokosmos, wie wir es schon öfter gesagt haben, immer wieder neu zu entdecken. Und was du dann wieder in den anderen Schatten findest, ne, in der nächsten Kameraoperation oder in dem eindringlichen Satz, wie Quinlan ihn sagt, oder da, ob wir gucken, wie kommt man denn von diesem Idealisten Vargas von Charlton Heston, ne? Also den Ritter in der silbernen Rüstung mit einem Moustache, ne? Wo ist die Bruchstelle dann innerhalb dieses Schicksals, wenn man dann zu einem großen Wrack wie Quinlan wird? Wo ist dieser Punkt? Wo kann man den verorten? Und ich glaube, dass dieser Film Fragen und Antwort irgendwie inhärent hat.
Ja, wir haben es ja oft genug gesagt jetzt, dass das dieser Film ein Mikrokosmos ist, aber der Film hat auch einfach eine gewisse fast geografische Räumlichkeit. Und das wird vor allem klar in der Endsequenz. Dieses Finale antizipiert auf gewisse Weise gewisse Videospiele, Computerspiele. Da wird eine elektronisch vermittelte Verfolgungsjagd unternommen. Das ist ja visionär, kann man eigentlich nur dazu sagen. Und es antizipiert auch gewisse Diskurse um Überwachung und wie man eigentlich im... Also den Spionage-Thriller, wie man ihn von James Bond zum Beispiel kennt, der ist ja noch 3 Jahre weg, oder? Ich glaube, der erste Bond-Film ist 61. Diese Sequenz nimmt schon so viel vorweg, dadurch, dass da so ein Katz-und-Maus-Spiel aufgenommen wird. Und das hat auch wieder so eine architektonische, mitreißende Geometrie.
Ja, das sind so viele auch manchmal theatralisch wirkende Punkte hier. Ja. Oder man kann über diesen Film immer wieder neu nachdenken. Und ich glaube, das ist auch eine dieser Strahlkräfte, warum dieser Film so modern halt auch einfach wirken kann. Guckt ihn so oft ihr könnt. Wir gehen jetzt bald in die Winterpause, machen noch eine Folge, und zwar eine Special-Folge mal wieder, mit dem ach so passendem Thema, das auf Max Mist gewachsen ist. Aber ich bin sehr froh darüber.
Winter ohne Ende nennen wir das.
Winter ohne Ende. Gucken, ob das prophetisch wirkt oder
hoffentlich vorbeugend.
Okay, oder Prophylaxe, eins von beiden.
Prophylaktisch, ja.
Wir haben welche Filme im Angebot? Ich schmeiß in den Ring, ihr müsst alle wieder stark sein, ein Alexei German, Chrustaljov Maschino, Chrustaljov Mein Wagen von 1998. Und ja, das ist eigentlich ein Film, glaube ich, den viele schon gesehen haben, nicht minder horrormäßig, Shining. Von Stanley Kubrick von 1980.
Und bei mir werden es Larisa Shepitkos Восхождение oder auf Deutsch Der Aufstieg und Fargo von den Coen Brothers.
Sobald es irgendwie um Schnee geht, dann haben wir natürlich wir beide Russen genommen auch, ne? Also es geht gar nicht anders. Russisch und Schwarz-Weiß auch noch.
Ist auf jeden Fall sehr durchmischt. Ich finde, genau. Es gibt Humor, es gibt Tragödie, es gibt Here's Johnny Moment. Also sollte auf jeden Fall genug Stoff für unser Gespräch geben.
Vielleicht mache ich mir dann so Sommercocktails nebenher, weißt du? Und das so ein bisschen ist noch so locker. Ich schau mir mal an, was ich da mir zu Gemüte führe. Vielleicht kannst du dir ja auch irgendwas, was du zum Abschluss des Jahres für uns.
Es ist sehr, sehr selten, dass ich Alkohol trinke im Cast.
Ja, im Cast, wohlgemerkt, muss man dazu sagen.
Damit beenden wir das.
Super, ich freue mich. Bis in 2 Wochen.
What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right?
Just shut up. You had me at hello. You had me at hello.
You should be kissed and often, and by someone who knows how.
I'm also just a girl. Standing in front of a boy. Asking him to love her.